Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. 50% der Fläche Deutschlands nutzen wir momentan, um mit Landwirtschaft unsere Ernährung sicherzustellen. Nun werden aber zunehmend auch für die Stromerzeugung sehr große Flächen gebraucht, damit wir im Rahmen der Energiewende die solaren Ausbauziele erreichen. Das Konzept der Agri-PV klingt also sehr charmant, denn sie verspricht die gleichzeitige Nutzung von Flächen für Landwirtschaft und Solarstromerzeugung. Wie sinnvoll ist so eine Doppelnutzung aber in der Praxis? Könnte Agri-PV wirklich einen nennenswerten Beitrag zur Energiewende leisten? Und wie bringt man dabei die ganz unterschiedlichen Interessen von Landwirten, Investoren und Flächeneigentümern in Einklang? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche darüber heute mit Marc Kugel vom Obsthof Bernhard in Kressbronn am Bodensee. Hallo Marc.
Hallo Tobias, schön hier zu sein.
Ja, einen schönen Gruß über den Bodensee, sage ich mal hier, von Konstanz nach Kressbronn. Der Obsthof Bernhard, vielleicht mal zur Einführung ganz kurz, was macht ihr da konkret? Klingt nach Erdbeeren oder eher Äpfel?
Beides tatsächlich, ja. Also wir haben nur so circa 100 Hektar hier am schönen, sonnenverwöhnten Bodensee. Wir haben circa 65 Hektar Äpfel, wir haben 20 Hektar Hopfen und 6 Hektar noch Beeren, genau, hauptsächlich Erdbeeren. Also eigentlich so die typischen Obstsorten, die wir hier am See haben.
Okay, und ihr habt die Vereinbarung von Landwirtschaft und PV-Nutzung bei euch sozusagen ausprobiert oder ihr seid dabei?
Ja, wir sind tatsächlich der erste oder einer der ersten Höfe in ganz Deutschland, die AGPV über Äpfeln hat. Das heißt, wir haben eine 0,4 Hektar Pilotanlage direkt bei uns hier am Hof in Kressbronn zusammen mit dem Fraunhofer aufgebaut, die seit letztem Jahr auch am Netz ist. Das sind tatsächlich noch relativ wenig, diese Anlagen. Also es gibt viele, die auch schon mit Politikern abfotografiert wurden, die leider noch nicht am Netz sind. Aber unser ist tatsächlich am Netz. Und das Konzept bei uns ist, dass wir circa 50% transparente Module über Äpfeln haben und jetzt auch schon bisschen vorgegriffen, auch sehr spannende Daten haben, dass das funktioniert. Also die Äpfel sind eigentlich genau gleich. Letztes Jahr war das tatsächlich sogar besser als unter dem Referenzfeld, weil der Sommer sehr heiß war. Okay. Und je heißer die Sommer werden, je mehr Sonne, desto besser ist es auch für die Frucht. Also das war auch überraschend für uns.
Okay. Da war ja schon eine ganze Menge drin. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück.
Gleich reingesprungen.
Alles gut, alles gut. Einen Schritt zurück. Im Grunde geht's ja darum, dass wir die Flächen für Ackerbau, Landwirtschaft, Obstbau in eurem Fall nutzen, aber zusätzlich Photovoltaik drauf machen. Jetzt habe ich eben gerade vorhin gesagt Erdbeeren, weil war was, was ich mir so vorstellen konnte, dass man halt unter dem Photovoltaikmodul noch Erdbeeren hat. Aber das geht also auch bei Bäumen? Und was sind so, wenn du mal einmal so rundherum skizzierst, überhaupt die Möglichkeiten von dieser Doppelnutzung?
Ja, da gibt es ganz viel. Ich glaube, ganz grob, wenn man das Thema noch nicht so kennt, könnte man sagen, man ist neben der landwirtschaftlichen Fläche oder man ist über der Fläche.
Okay.
Also neben wäre zum Beispiel ein Tracker-System auf Grünland oder auch auf dem Acker. Mhm. Das heißt, ich habe Solarmodule, die mit der Sonne mitwandern, die ich im Zweifel aber auch komplett senkrecht stellen kann und dann eben in die Bewirtschaftung gehen kann, dass der Traktor durchfahren kann in Flächen, die man jetzt nicht jeden Tag bewirtschaften muss, sondern halt nur relativ selten im Jahr. Dann habe ich an dem Tag oder in den Stunden natürlich dann sehr wenig Ertrag, aber habe natürlich dann den Rest des Jahres ganz viel Ertrag. Und dann gibt es den Fall, wie bei uns, sogenannt hoch aufgeständert, wo ich wirklich über dem Obstbau bin. Das ist dann auf 2,5 Meter oder drüber, wo ich wirklich dann mit Traktor, mit den Erntehelferinnen und Helfer noch gut drunter kann und aber noch trotzdem genug Sonne unten ankommt, dass die Frucht wächst.
Wie sieht es denn jetzt auf Deutschland bezogen aus? Wie viel Prozent der landwirtschaftlichen Fläche kommt überhaupt für Agri-PV in Frage?
Das ist natürlich pauschal super schwierig zu sagen. Ich sage es mal umgedreht. Das Fraunhofer sagt, dass man circa 4% der landwirtschaftlichen Fläche nutzen kann, um Gesamtdeutschland mit Strom zu versorgen. Oh. Also es ist nicht so, dass wir jetzt plötzlich irgendwie die Hälfte aller Höfe irgendwie vollpflastern müssen und irgendwie nur noch Agri-PV da ist. Und es ist wirklich erstaunlich prozentual wenig, das ausreicht, um ein ganzes Land zu versorgen. Und dann ist immer das Credo, da wo Synergien sind, und da, wo es auch wirtschaftlich darstellbar ist, das ist wahrscheinlich der größte Filter. Mhm. Und dann natürlich die ganzen Umweltschutzthemen noch. Also am Bodensee haben wir diesen 3 Kilometer Streifen, wo Naturschutzgebiet ist, wo wir eigentlich nichts in die Richtung machen können oder nur, wenn es privilegiert ist. Aber selbst wenn wir die ganzen Flächen wegnehmen, wir brauchen nur ein paar Prozent, um das ganze Land zu versorgen. Also da haben wir auf jeden Fall an Potenzial, an technischem Potenzial genug da.
Ja, 4% der Landwirtschaftsfläche wären ja dann 2% der gesamten Fläche von Deutschland. Das kann ich mir vorstellen, dass das reicht. Vielleicht nochmal anders gefragt, wo geht's denn nicht? Also wo kann man Agri-PV nicht einsetzen? Du hast gerade schon genannt, eben im Naturschutzbereich oder in dieser Zone. Gibt es noch andere Gründe, wo sich das ausschließt einfach?
Naja, es sind oft einfach harte wirtschaftliche Gründe und ich glaube, da kann jeder PV-Projektierer ein Lied von singen. Es kommt immer davon an, auch wie weit der Netzanschlusspunkt ist und wie sozusagen die AC-Seite auch abbildbar ist. Und gerade bei den Projekten, und da ist tatsächlich vielleicht auch der Unterschied zu den großen Freiflächenanlagen, wir sind irgendwo im 2-3-Megawatt-Bereich, was, glaube ich, so der Sweet Spot ist für Agri-PV. Und das ist natürlich im Vergleich zur Freifläche, ich sag mal, ein Zehntel kleiner vielleicht. Und dann sind natürlich die Fixkosten wie eine Trafostation, schlagen dann höher ins Gewicht. Und auch ein Kabel, das ich legen muss, um an den Netzanschlusspunkt zu kommen. Und da reden wir halt oft von irgendwie 100, 120 Euro pro Meter als Faustformel. Und wenn ich da irgendwie einen halben Kilometer weg bin, dann ist es ganz schnell unwirtschaftlich. Und dann ist es natürlich schon auch das Thema Doppelnutzung. Also ich glaube, es sollte schon nur dort gemacht werden, wo es auch landwirtschaftlich Sinn macht und eben dann keine Zweifel Pseudolandwirtschaft unten passiert, sondern schon nur da, wo wirklich die Synergien da sind. Das ist übrigens auch nicht bei jeder Apfelsorte der Fall aus Landwirtschaftssicht. Also auch da würde ich es nochmal eingrenzen auf die Obstsorten, auf die Flächen, wo tatsächlich eine echte Synergie da ist.
Okay, genau. Gehen wir da nochmal ein bisschen mehr rein. Also die wirtschaftlichen Aspekte habe ich verstanden. Da kommen wir später nochmal zurück. Nochmal zu den landwirtschaftlichen. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich habe halt so eine Parkplatzüberdachung sozusagen und mache die jetzt über ein Feld, dann nehme ich ja den Pflanzen eigentlich die Sonne weg. Verlieren da beide hinterher? Also man hat weniger Solarertrag und weniger landwirtschaftlichen Ertrag? Oder ist es sogar eine Win-Win-Situation?
Also natürlich verliert die PV auf jeden Fall, das ist ganz klar. Ich werde mit einer Agri-PV-Anlage wahrscheinlich nie günstiger sein als eine Freiflächen-PV. Ja, da kann ich einfach komplett nur kostenoptimiert genau perfekt ausrichten. Ich habe ein relativ niedrig aufgeständertes System, während ich einfach von der Statik her mehr Stahl brauche, Agri-PV und so weiter. Das heißt natürlich, im direkten Vergleich verliert die PV in Anführungsstrichen. Dafür habe ich aber potenziell natürlich auch viel mehr Flächen zur Verfügung als in der Freiflächen-PV. Das heißt, dann gewinnt die PV dann doch wieder, weil ich plötzlich die theoretische Fläche vertausendfach, verzehntausendfach, ich habe die Zahl nicht im Kopf. Aus Landwirtschaftssicht würde ich insgesamt schon sagen, es ist Win-Win. Ich habe ganz klare landwirtschaftliche Vorteile, Frostschutz, Hagelschutz, Starkregenschutz, weil ich natürlich dieses Dach habe. Ich habe einfach ein gewisses Mikroklima darunter. In unserem Fall zum Beispiel auch 90% weniger Pflanzenschutzmittel. Da würde jetzt jeder Grüne sozusagen jubeln, weil ich einfach auch viel weniger Feuchtigkeit drunter habe. Und ich habe natürlich auch weniger Wasser, also 30% weniger Wasser ungefähr brauchen wir. Das heißt, ich habe auf jeden Fall Vorteile für Landwirtschaft. Bekomme ich genug Sonne? Es kommt drauf an, kommt auch auf die Sorte an. Wir haben jetzt auch auf unserem Feld einmal 50%, einmal 40% Transparenz. Da sehen wir schon teilweise einen Unterschied. Da müsste man einfach noch mehr Sorten noch ausprobieren, welche Sorte an welchem Ort wie viel Transparenz aushält. Bei Beeren zum Beispiel, die brauchen ja eine gewisse Verschattung. Ja, die kommen ja irgendwie ursprünglich so am Waldrand. Da ist es eher vorteilhaft. Bei Äpfeln würde ich sagen, solange es gleich bleibt, sind wir zufrieden. Wenn es jetzt 10% weniger wäre, wäre es auch nicht schlimm. Also das ist sozusagen irgendwie eine natürliche Fluktuation. Das heißt, wir können auch mit ein bisschen weniger Ertrag trotzdem sagen, es ist ein gutes Konzept. Und wir haben manche Jahre, wie gesagt, und vermutlich werden diese Jahre in Zukunft steigern, wo es sogar besser ist, weil wir einfach bei sehr heißen Tagen, sehr heißen Sommern mit sehr viel Sonne ist dieser leichte Schatteneffekt auch vorteilhaft.
Okay. Ich bin jetzt kein Fachmann für Landwirtschaft. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man so eingreift sozusagen, einen Sonnenschirm über Pflanzen drüber macht, dass dann wieder andere Pflanzen plötzlich da gedeihen, die natürlicherweise da nicht gedeihen, die dann vielleicht den Obstbaum von unten angreifen oder welche anderen Folgen kann das noch haben?
Also Sekundäreffekte, die da passieren. Also wir haben zum Beispiel paar Schädlinge, wo wir sehen, okay, das könnte theoretisch ein Problem werden, dass die plötzlich mehr werden in so einem neuen Mikroklima, sage ich mal. Es gibt auch Effekte, die wir jetzt noch nicht langfristig abschätzen können, wie sich die auswirken. Zum Beispiel haben die Bäume dann plötzlich auch größere Blätter, weil sie natürlich sozusagen mehr nach Licht sich sehnen und auch sozusagen das Pflanzenwachstum dann auch dementsprechend anpassen. Sehen wir jetzt an der Frucht noch keinen großen Unterschied, aber es gibt natürlich schon Anpassungen am Obstbau, die man beobachten muss, ob es da Effekte gibt, wo man im Zweifel nochmal gegensteuern muss. Mhm. Aber wie gesagt, wir sind wahrscheinlich die Ersten, auch die wirklich jetzt fast schon 2 Jahre in Daten haben. Das heißt, da werden sich einfach über die verschiedenen Jahre jetzt zeigen, was die besten Konzepte sind.
Okay, ist ja auch noch ein Testlauf, wobei es ja auch schon Ergebnisse gibt. Genau. Insofern. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, da reichen also 4% der Landwirtschaftsfläche aus. Das würde man ja hinkriegen. Also wo ist das Problem? Jetzt ist ja so, bei Landwirtschaft gibt es ja oft 3 Player sozusagen, die mit im Boot sind. Den Eigentümer der Fläche, den Landwirt, der es oft gepachtet hat, außer wenn es ihm auch gehört. Und dann noch die Investoren in die PV, die Solarinvestoren. Und die haben unterschiedliche Interessen. Wo knirscht es da am meisten bei Agri-PV?
Na, ich glaube, es ist schon ein ganz spezieller Fall, auch im Vergleich zu einer Freifläche, weil natürlich auch ein wirtschaftlicher Betrieb heute schon auf dieser Fläche passiert. Das ist vielleicht anders als jetzt in einer Konversionsfläche, wo ich einen alten Flughafen vielleicht zu einer Freiflächen-PV umbaue. Da habe ich natürlich schon einen laufenden Betrieb. Und also ich kann auch da mit ein paar Beispielen antworten. Wir hatten jetzt auch, sage ich mal, im nicht so schönen Beispiel Investoren oder auch Agrargroßkonzerne, die auf uns zugekommen sind und uns einfach ein kostenloses Hagelnetz verkaufen wollten. Jetzt sagen, hey, ich besitze diese Anlage, ich bekomme 100% vom Stromertrag, du hast dadurch ja einen Frost- und einen Hagel- und einen Starkregenschutz, sei doch zufrieden, du musst dafür nichts bezahlen. Mhm. Und das ist sozusagen rein auf Investorenseite, wo es dann knirscht, sozusagen, wo der Landwirt sagt, okay, das ist eigentlich eine ziemliche Win-Lose-Situation, wo ich sozusagen mit dem Hagelnetz zufrieden sein soll, obwohl ich eigentlich die Fläche stelle, die Fläche bewirtschafte und das eigentlich meine Fläche ist, wenn ich der Besitzer bin. Mhm. Wir haben da natürlich ein bisschen verzerrt, weil wir aus der Seite kommen, aber ich glaube auch gesamtgesellschaftlich eine starke Meinung und wahrscheinlich in der PV-Branche auch eine unpopuläre Meinung, dass wir in dem Fall den Landwirt wirklich in den Mittelpunkt stellen müssen. Aus unserer Erfahrung in der PV-Branche ist der Landwirt oft ein Störfaktor, mit dem man sich halt irgendwie unterhalten muss, dass man irgendwie mit der Fläche sich mit der Pacht einigt. Aber eigentlich ist es irgendwie schwierig. Eigentlich wollen wir nur die Fläche haben. Mhm. Und in dem Fall gibt es verschiedene Gründe, warum der Landwirt eigentlich im Mittelpunkt gehört. Zum einen, wir sehen es gerade in der Riesendiskussion mit Protesten und so weiter. Es ist einfach schwierig in Deutschland, ohne Subventionen Landwirtschaft wirtschaftlich darzustellen. Mhm. Gleichzeitig wollen wir aber natürlich die Ernährungssicherheit. Wir wollen natürlich auch unsere Werte, unsere Regeln in der Landwirtschaft beibehalten und nicht dann anders importieren müssen, wo wir die eben nicht im Griff haben. Also es gibt ganz starke Gründe, warum wir die Landwirtschaft im Land halten sollen. Und wenn es jetzt eine Möglichkeit gibt, den Betrieben ein weiteres Einkommen und auch ein weiteres Standbein zu geben, dann sollten wir uns das ernsthaft anschauen und auch wirklich so darstellen, dass es eine Win-Win-Win für alle ist. Mhm. Der andere Punkt ist, was ich vorhin gesagt habe, wir werden Agri-PV vermutlich nie so wirtschaftlich darstellen können wie die Freiflächen-PV. Und wenn ich jetzt als Investor meine, 7-8% Eigenkapitalrendite erwarte, dann wird es schwierig sein, weil die Fixkosten am Anfang natürlich immer höher sein werden als jetzt auf einer Wiese. Mhm. Und deswegen rein aus Investorsicht macht es schon Sinn, über andere Konzepte nachzudenken. Wir finden das ein bisschen mal rausgesucht spannender, als wirklich Elektrifizierung des gesamten Hofes zu sehen. Ja, also wir haben vorhin kurz über E-Autos diskutiert und wir haben ungefähr 5-stellig Dieselkosten heute im Jahr. Kann man nicht irgendwie mal den ganzen Hof elektrisch denken, der E-Traktor, die ganzen Verbraucher, was heute Diesel ist, und dann sozusagen das Thema Eigenverbrauch nochmal hochschraubt, kann man dann nicht interessante Modelle bauen, von denen alle profitieren, und wo auch aus Investorensicht das irgendwie spannend ist.
Okay. Also Eigenverbrauch, es könnte ja auch eine Situation geben, dass der Landwirt auch der Besitzer des oder der Eigentümer des Landes ist und selbst investiert zum Eigenverbrauch, auch genau. Das ist es möglich. Wenn es jetzt 3 Player sind, wie würdest du da so eine Triple-Win-Situation skizzieren? Also wie wäre die optimal, dass alle was davon haben?
Ja, also ich glaube, wenn man den dritten, also den Verpächter, wenn der Landwirt nicht Besitzer der Fläche ist, ist die dritte Partei richtig. Ja. Wenn wir den noch reinnehmen, dann ist natürlich ein bisschen komplizierter, aber ich glaube, auch da lässt sich darstellen, wenn er offen ist, nicht einfach zu sagen, hey, mir gehört das Land, ich mache das einfach selbst. Aber auch schwierig, weil er natürlich auch nicht dann selber betreiben will. Also sagen wir mal, er ist da offen und wir haben diese 3 Player, und wir fangen mit dem mal an, dann gewinnt er natürlich im Zweifel mit einer höheren Pacht. Also heute ist natürlich die Pacht relativ niedrig für die Fläche, wenn sie landwirtschaftlich verpachtet ist. Das heißt, man könnte ihm einfach eine höhere Pacht bezahlen. Das heißt, da gewinnt er oder sie schon mal. Wir haben aus Landwirtssicht die genannten Vorteile. Wir haben landwirtschaftlich eben gewisse Synergien, die vorteilhaft sind für den Hof. Aber wir haben natürlich auch, wenn der Landwirt Besitzer der Anlage ist, den großen Vorteil des weiteren Einkommens und weiteren Standbeins für den Betrieb. Mhm. Aus Investorensicht, da muss man schon diskutieren. Genau. Also wenn es natürlich die reine finanzielle Allokation ist, ich überlege zwischen einer Freiflächen-BV oder Agri-BV zu investieren, dann wird es Stand heute wahrscheinlich schwierig. Wenn das aber irgendwann mal ausgeht und wir sagen, okay, wir haben einen Flächenkonflikt und es gibt einfach nicht so viel Freiflächen oder es ist regional getrieben, bei uns am Bodensee, super schwieriges Thema, Freiflächen zu machen, dann hat er vielleicht nicht so viele Optionen. Dann an sich gesehen ist es trotzdem ein spannendes Investment aus unserer Sicht.
Okay, aber im Grunde ist es momentan noch so, dass es für den Investor eigentlich eher, also wenn er nur wirtschaftlich denkt, die Freiflächen-PV eigentlich vielleicht die attraktivere ist. So.
Ja, also das kann man eigentlich schwierig anders argumentieren heute.
Jetzt ist natürlich ein entscheidender Faktor in dieser wirtschaftlichen Betrachtung, wie der Gesamtertrag für den Landwirt ist. Also wir haben jetzt, wir vergleichen jetzt mal nicht Äpfel mit Birnen, sondern wir vergleichen Äpfel mit Strom. Also es gibt etwas weniger oder vielleicht sogar mehr Äpfel, aber es gibt zusätzlich noch Strom und das muss jetzt in Summe sozusagen betrachtet werden, auch auf Ertragsseite. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie viel man für Äpfel kriegt. Beim Strom haben wir ein bisschen den Preis. Hast du da eine Vorstellung, also welche wirtschaftlichen Vorteile ein Hof da haben kann? Also um wie viel Prozent der zum Beispiel seinen jährlichen Ertrag dann von Obst und Strom steigern kann dadurch?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, in dem Zuge nochmal zu verstehen, weil wir eben genau ein bisschen die Gefahr haben, in Richtung Pseudolandwirtschaft in manchen Bereichen zu gehen. Wir verdienen heute ungefähr 15.000, also verdienen heißt Umsatz, ja nicht Gewinn, 15.000 Euro pro Hektar mit Äpfeln, würden aber im Zweifel 80.000 Euro mit Strom verdienen auf der gleichen Fläche. Okay. Ja, also es ist schon so irgendwie Faktor 5 bis 6 mal mehr Stromertrag als Apfelertrag. Mhm. Es ist schon signifikant, was natürlich die Gefahr birgt, dass ein Landwirt sagt, hey, warte mal, ich verdiene da oben viel mehr als unten, warum mache ich das da unten überhaupt? Das ist auch viel, viel mehr Arbeit. Ja. Und ich glaube, da sind wir so auf dem Team weitermachen. Also wir sind eigentlich die Seite Landwirte, die sagen, nee, wir vertreten die den Hof weiter betreiben wollen, die diese Synergie sehen und wirklich auch aus Leidenschaft auch die Landwirtschaft betreiben und das sozusagen als Zusatzeinkommen ist. Aber es gibt natürlich die Gefahr, dass manche vielleicht gar nicht mal von Anfang an, sondern nach 2, 3 Jahren sagen, okay, ich glaube, ich mache da jetzt unten nur noch ein paar Schafe hin und das zählt vielleicht noch als Landwirtschaft. Ich glaube, da muss der Gesetzgeber ganz stark auch reglementieren und schauen, dass eben diese Pseudolandwirtschaft vermieden wird, weil dann haben wir sonst auch ein Akzeptanzproblem. Also wenn wir plötzlich am Bodensee unter dem Deckmantel der Agri-PV unsere Hagelnetze ersetzen durch PV und irgendwann die Landwirtschaft drunter aber weg ist und wir nur noch PV haben, dann ist es natürlich genehmigungstechnisch und auch akzeptanztechnisch sehr schwierig für die das ernsthaft machen wollen.
Ja, das heißt, es müsste klare Rahmen geben, die das verhindern. Genauso natürlich auch für die Verpächter, wenn es nicht die Landwirte selber sind, dass die nicht plötzlich ganz viel attraktivere Möglichkeiten sehen und gar keine Landwirte mehr brauchen, denen sie die verpachten. Hast du eine Idee, wie das geregelt werden könnte oder sollte, damit es trotzdem attraktiv bleibt?
Ich glaube, um das zu vermeiden, muss man, wie gesagt, das ganz klar an die aktive Landwirtschaft knüpfen und das auch detailliert definieren. Also nochmal das Beispiel mit Schafen, weil Schafe sind in Deutschland eigentlich nicht wirtschaftlich darstellbar. Das heißt, der landwirtschaftliche Betrieb muss an sich wirtschaftlich darstellbar sein. Vielleicht nicht in jedem Jahr, ja, auch bei Äpfel gibt es schwierige Jahre und so weiter. Aber es muss glaubhaft gezeigt werden, dass darunter eine aktive Landwirtschaft betrieben wird und im Zweifel auch mal eine Genehmigung entzogen werden kann, wenn das nicht mehr der Fall ist. Also wenn dann nur noch die PV übrig bleibt und unten eigentlich gar nichts passiert. Das muss irgendwie sichergestellt werden, vor allem, weil sonst die bestraft werden, die es ernsthaft machen, wenn das ganze Thema. Und das haben wir in Frankreich tatsächlich gesehen. Okay. Also es gibt Beispiele in anderen Ländern, wo die Akzeptanz dann rapide runtergeht, weil eben die Konzepte nicht so ausgereift waren oder eben dann die Anreize falsch gesetzt wurden, dass dann so ein Thema auch mal verbrannt wird. Und das ist, glaube ich, ganz gefährlich.
Jetzt haben wir uns praktisch bei der Regulatorik schon auf den Teil gestürzt, der verhindert, dass es überhand nimmt. Ist es denn, normalerweise habe ich bei Regulatorik immer eigentlich das Problem, dass sie verhindert, dass es überhaupt geschieht. Gibt es auf dieser Seite auch noch Hausaufgaben zu tun?
Ja, der größte Teil, da warten jetzt gerade alle dringend drauf, ist natürlich das Solarpaket 1, das hoffentlich diesen Monat auch verabschiedet wird, weil wir hier mit der AKPV mit den 9,5 Cent nochmal einen Anreiz haben, wirklich die kosteninteniveren Konzepte umzusetzen, die einfach eine höhere EEG-Vergütung bekommen als jetzt eine klassische Freiflächen-PV. Ansonsten müssten wir in den freien Wettbewerb mit der Freiflächen-PV und wie schon mehrfach gesagt, das wird schwierig. Und da ist, glaube ich, grundsätzlich die Regierung auf dem richtigen Weg, auch mit dem Paket und mit den Ansätzen auf Ertragsseite. Ich glaube, das ist gerade in so einem neuen Thema, das am Anfang noch teurer ist, super wichtig, das in die Richtung zu lenken. Gleichzeitig müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht Themen fördern, die eigentlich nicht förderungswürdig sind, weil sie selbst schon wirtschaftlich sind. Also beste Beispiel die Solar-Wallbox-E-Auto-Förderung vor ein paar Monaten, die einfach am gleichen Tag leer war und die eigentlich sinnlos war, weil es sich eh schon lohnt. Wir beide wissen das, oder du vor allem. Und das Gleiche sollte natürlich jetzt auch nicht passieren, dass jetzt zum Beispiel auch Grünland-PV und so weiter unter AKPV zählen und dann eigentlich in der Ausschreibung den Topf schon leeren.
Okay.
Ich glaube, das ist ganz wichtig. Da sind wir auf dem richtigen Weg. Ich glaube, am besten neben der Ertragsseite, um die Bankability sicherzustellen, damit natürlich die Landwirte auch einen Kredit bekommen, wenn sie die Sicherheit haben, ist aber vor allem einfach auf der Flaschenhalsseite, da gibt es so viele Ansatzpunkte, wo sich natürlich auch viele in der PV, wo alle das Problem haben, ja, Netzanschluss, Geschwindigkeit von Netzbetreibern, 900 verschiedene Formulare für Netzbetreiber und ja, teilweise Anlagenzertifikat, wo dann irgendwie 12 Monate eine Anlage fertig ist, aber noch nicht am Netz ist. Also da gibt es ganz, ganz viele Stellschrauben, wo, glaube ich, regulatorisch nachgebessert werden kann, um da einfach massiv zu beschleunigen.
Ja, super. Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt und vielleicht sprechen wir ja in ein paar Jahren nochmal über das Thema, über die Ergebnisse und eure Erfahrungen damit. Ganz herzlichen Dank dir, lieber Marc.
Sehr gerne. Und auch, ja, wenn andere Landwirte da in Erfahrungsaustausch gehen wollen, wir haben so viel gelernt bisher, also sehr gerne in Kontakt treten. Einfach aus Leidenschaft wollen wir, dass das Thema vorangetrieben wird. Wie gesagt, das Potenzial ist so groß, da müssen wir mehr machen und unsere Wiesen sind zu schön, um alles nur mit Freifläche voll zu pflastern.
Ich denke, wer sich für dieses Thema noch mehr interessiert, kann ja auch über euch etwas erfahren auf der Webseite www.obsthofbernhard.de und wir schreiben auch die Kontaktdaten in die Shownotes. Ja, ich hoffe an dieser Stelle auch Ihnen, liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, hat dieses Gespräch wieder Freude gemacht und Sie sind nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein. Die neuesten Trends und Technologien im Bereich der Agri-PV finden Sie natürlich auch auf der Intersolar Europe, der weltweit führenden Fachmesse für die Solarwirtschaft vom 19. bis 21. Juni 2024 in München. Werfen Sie doch mal einen Blick in die Ausstellerliste, ganz einfach online zu finden unter www.intersolar.de.